Die Schnapsidee, dass man da jetzt noch ein Klavier herstellt, bereue ich, weil es ist ja schon spät, aber ich wollte damit eigentlich vermitteln, dass unter Komponisten und Schriftstellern sehr gute Beispiele von laryngealen Notfällen sind. Und dazu brauchst du natürlich ein Programm, das zu dem passt. Und da habe ich keinen Pianisten bekommen, ganz einfach. Aber vielleicht kann man jetzt diese Präsentation lancieren, da mit den Komponisten. Dann kann man das sozusagen wie Marcel Bravi. Also Marcel Bravi, 1911 geboren bis 2003. Otto Nowotny, 1911 bis 1997. Und Alfred Giesel von 1911 bis 2012, da haben wir die ganze Kulturwelt in der Medizin enthalten. Also letale Aspiration, wer hat das präsentiert? Attila, der hat nach einem bewegten Leben beschlossen, jetzt wird er heiraten, dann geht's ihm gut, hat sich ordentlich alkoholisiert, wie üblich bei so einer Hochzeit, und hat aber dann eine Art Epistaxis bekommen, das kann man so genau aus der Historiographie nicht herauslesen, und hat sich am Rücken gelegt und seine Braut hat ihn aber nicht auf die Seite gerollt und dann in der Früh war er dann tot. Ja. Das war 453, 452 hat er noch vorher Aquileia kaputt gemacht, also der Attila, an den erinnern wir uns. Henry Purcell, er hatte ein chronisches Lungenleiden und einmal ist er nach Hause gekommen und die Tür war zugesperrt und er hat im Freien in der Kälte übernachtet, hat dann wahrscheinlich eine letale Atemwegsinfektion, Pneumonie oder was auch gehabt. Aber auf jeden Fall kann man sich gut vorstellen, dass die Kombination chronisches Lungenleiden plus Verkühlung einem den Garaus macht. Immerhin hat ein gewisser Paracelsus gesagt, es gibt keine Krankheit mit nur einer Ursache. Dementsprechend haben wir auch den Linguisten Ferdinand de Saussure, sozusagen ein geistiger Stammvater der Phoniatrie, der die allgemeine Linguistik entwickelt hat. Der hatte Rachenkrebs als gewohnheitsmäßiger Raucher und Trinker und ist wahrscheinlich an den Folgen einer bronchialen Aspiration 1913 zugrunde gegangen. Niccolò Paganini, der Teufelsgeiger. In Italien war er noch ein Feschack. Und immerhin ganz rechts unten sieht man, wie ein Ingres porträtiert, also noch ein, vielleicht ist er geschönt, was auch immer, aber es gibt auch Jugendbilder, da ist er wirklich hübsch. Und später, ab 1820 schreibt er, dass er hässlich geworden ist. Er ist relativ gut dokumentiert, 1820 chronischer Husten, Gewichtsabnahme. Ein Arzt in Palermo verschreibt ihn Laxantien, bei denen bleibt er dann lebenslang. Dann geht er einmal nach Pavia, zum Dr. Borda, das ist die Universität von Mailand, und der diagnostiziert eine latente Syphilis und gibt ihm Quecksilber, die Paganini als in mörderischen Dosen beurteilt. Möglicherweise hat er das Quecksilber schon vorher genommen, wenn er den Dosisvergleich hatte. 1828 beginnt die internationale Karriere mit der italienischen Außenstelle Wien und da hat er am 29. März sein erstes Konzert relativ gut besucht, schlecht angekündigt, war das immer gesteckt voll. Und drei Tage vor Paganini hatte Schubert sein einziges Konzert, da sind die Leute während dem Konzert rausgegangen. Na gut. Francesco Benati, früh verstorbener Arzt, der auch in Wien studiert hat, diagnostiziert eine Quecksilbervergiftung mit Ptyalismus, Kiefernekrose, sehr wichtig, und Tremor. Und nach einer unglaublich intensiven Europatour hat sich eigentlich nach wenigen Jahren, 1834, das sind 6 Jahre später, Paganini vom Konzertpodium zurückziehen müssen. Heiserkeit, Aphonie, fetider Auswurf aus Rachendys und aus dem Rachen, typisch für Quecksilbervergiftung, Dys- und Odynophagie, Beinödeme. Atmen hat er können, also war das wahrscheinlich ein Zerfall, ein Gewebszerfall, der von einer Knochennekrose ausgegangen ist. Also Quecksilber ist für den Kiefer genauso schlecht wie Phosphor. Ja? Und letztlich ist er an einer Rachenblutung und deren Aspiration zugrunde gegangen im Jahre 1840. In der Mitte das Bild von Delacroix, schaut dann immer so frisch aus. Frédéric Chopin, 1810 bis 1849, irgendwie schon mit österreichischem Einfluss zum Pianisten geworden. Man kann sagen, weil Elsner im österreichischen Raum aktiv war, aber vor allem deswegen, weil er zwei Geigenlehrer zum Klavierspielen als Lehrer gehabt hat. Also er hat es mehr oder weniger autodidaktisch gelernt, kriegt mit 16 Jahren nach einer intensiven Pflege seiner Schwester, die eben dann stirbt, auch eine Tuberkulose, die wird diagnostiziert, lebt aber ganz gut mit wenigen Einschränkungen und kann ein umfangreiches kompositorisches Werk hinlegen. In Mallorca sucht er Erholung, die er nicht findet. Das war eine Katastrophe, hat ihm auch nicht gefallen. Und dann hat er noch dazu eine Larynxtuberkulose mit Heiserkeit, Odynophagie und einem Ende, das durchaus wahrscheinlich durch die Larynxtuberkulose bestimmt ist. Der nächste Todesfall 1916, Enrique Granados, aus der Musikschule Paris, der in Spanien spanisch tingierte Musik komponiert hat. Erfolgreichstes Werk Goyescas, das wurde zu einer kleinen Oper umgestaltet und die sollte in Paris aufgeführt werden. Paris war aber anderweitig beschäftigt und so ist er nach New York gereist und hat dort nach der erfolgreichen Opernaufführung eine Banketteinladung beim US-Präsidenten bekommen. Dadurch musste er die Direktfahrt ins neutrale Spanien über das kriegsführende Land England umbuchen und das letzte Boot, das er bestiegen hat, wurde torpediert. Er war schon im Rettungsboot, aber sah, dass seine Frau im Wasser war und ertrunken ist und er wollte sie, obwohl er nicht schwimmen konnte, retten, sodass im Endeffekt dann beide ertrunken sind. Giacomo Puccini, 1924. Turandot, also eine Oper über eine Zündlerin, da geht es ums Rauchen und so weiter. Ja, aber er hat auch geraucht und bekam dann ein Hypopharynx-Karzinom beziehungsweise ein Epiglottis-Randkarzinom, sozusagen Epilarynx, und wurde dann mit Hemoptoe kam er dann nach Dr. Ledoux in Brüssel, der die Kontaktbestrahlung über eine Larynxoperation gemacht hat. Also er wurde in einer 3-Stunden-Operation tracheotomiert, dann ein Teil der Lamina des Schildknorpels entfernt und dann wurde in den Tumor wurden Radiumnadeln hineingesteckt. Man sieht das am Röntgenbild rechts. Der Hals wurde dann mit so einem Applikator, wie es in der Mitte zu sehen ist, auch mit Radium bestrahlt, mit einer geringen Reichweite. Das war der Schritt zur Modernität von 1922 an begonnen. Coutard in Paris hat es dann in eine modernere Form gebracht und das war dann schon omnipräsent in allen Publikationen der Wiener Laryngologenschule um Nowotny auf der Klinik. Also das ist eine sehr kontinuierliche Entwicklung. Puccini starb weder am Karzinom noch an der Therapie. Er bekam einen Myokardinfarkt. Und das ist natürlich dann schicksalhaft, aber solche Therapien bei multimorbiden Patienten können so ein Ende durchaus nach sich ziehen. Franz Kafka, behandelt an der HNO-Klinik. Also 1916 und 1917 Hämoptysen und wurde eine TB diagnostiziert. Dann war er in 1923 in Berlin, bekam dort eine Odynophagie, also eine schmerzhaftes Schlucken mit Gewichtsabnahme. Der Arzt, der ihn besucht hat, hat ihm geraten, wieder heimzukehren. Das war natürlich Prag. Er kam nach Prag zurück und da die Situation dort immer ernster wurde, hat man ihn mit, was weiß ich, knapp 50 Kilo nach Wien transferiert. Zuerst ins Sanatorium Wienerwald bei Pitten, da in der Nähe ist das, Anfang April, am 10. April in die Laryngologische Klinik Hayek, das ist da, wo auch der Professor Alloy seine superponierte Frequenz-Jet-Anästhesie entwickelt hat. Und da hat er wegen verbotenen Besuchs und wegen Zurückhaltung beim Morphium das gewechselt und ist ins Sanatorium Hoffmann nach Kierling gegangen, 19.04. Ende Mai bekam er Morphium zur Schmerzlinderung, weil das tut sehr weh, die Larynxtuberkulose beim Schlucken. Und ein paar Tage später hat er ein Ende genommen. Unten eines seiner Bücher, die er anerkannt hat, für der Hungerkünstler bezeichnenderweise. Sigmund Freud kennt jeder, für uns ist er der interessanteste Patient. Er hat eben die Charcot-Schule nach Wien gebracht und dieses Bild da hat er signiert bekommen in einem Steindruck und diesen Steindruck hat er bis nach London mitgenommen. Das war immer bei ihm. Die Charcot-Schule hat ihn mächtig geprägt. Freud war ein Raucher, 20 Zigarren, also so dick ist er auch nicht, aber doch immerhin 20 Zigarren pro Tag, ist ein bisschen viel. Und da, warte, wie ist denn das jetzt? Kann ich wieder zurück? Ja, 20 Zigarren ist viel und somit hat er dann mit anfänglichen intermittierenden Beschwerden 1917, 1923 das Rachenkarzinom diagnostiziert bekommen, auch in der Klinik Hayek, also die abgerissene Klinik, erste HNO gegenüber der ersten Med und der Neurologie der ehemaligen. Und dort wurde er operiert, bekam eine Nachblutung, ein geistig behindertes Kind hat Hilfe gerufen, weil das war eine Notunterbringung irgendwo unterm Dach. Und er hat dann Arzt gewechselt und er hat dann einen der Begründer der Kieferchirurgie in Österreich, Hans Bichler, aufgesucht, der Meinung war, dass man einem Psychiater nicht die Narkose operieren kann, weil da muss man ihn trachotomieren auch. Ja. Also das geht nicht. Dann hat er sich vorgenommen, das in Lokalanästhesie zu machen. Und damit das auch wirklich sitzt, hat er es an der Leiche geübt. Das ist etwas, was man ein bisschen vergessen hat, aufgrund der, was weiß ich, der Hektik und der Ethik. Und das ist aber etwas, was er so gut vorbereitet hatte, die Kunst des cervicofazialen Tumoreingriffes, dass er ihn von 1923 bis 1939 durchgebracht hat. Und 1939 hat er dann mit Schur besprochen, dass sie ja ausgemacht haben, eine erhöhte Dosiserhöhung von Morphium, wenn die Situation sich nicht lohnt. Er hatte nicht nur einen Gaumendefekt, sondern auch eine Penetration durch die Haut heraus. Also das war dann irgendwie zu viel. Da haben sich die das ausgemacht und insgesamt 3 Injektionen, das hat man lang gebraucht, bis man es dokumentiert hat, 3 Injektionen Morphium hat er bekommen, bis er dann friedlich entschlafen ist. Das zu den Lehrbeispielen aus unserer Kulturgeschichte. Zum Einspielen vielleicht ein Stück von Couperin. Ja? Also Marcel Proust war gut mit dem Maurice Ravel. Die haben eine ähnliche Dings gehabt. Die waren im selben Salon. Die wollten nebeneinander begraben werden. Ja? Da hat die Familie gesagt, das geht nicht. Ja? Aber der Ravel hat als eines der wichtigsten Werke den Tombeau de Couperin, die Erinnerung an Couperin geschrieben, die er während dem Ersten Weltkrieg komponiert hat. Und Johannes Brahms, der Freund von Billroth, hat eine musikhistorische Neuherausgabe von Couperin gemacht, damit die Leute das lesen können, weil die Notation der damaligen Zeit war nicht mehr lesbar. Und jeder, der Eurobugs mit hat, darf sie verwenden. Thank you. Das ist das Stück Barrikade Mysterieuse. Jetzt denkt man sich, Barrikaden hat es damals schon Covid gegeben. Nein, die Barrikade Mysterieuse, die mysteriösen Barrikaden waren die langen Röcke. Deswegen darf man das nicht so schnell runternudeln wie üblich, sondern muss das in der Schwingfrequenz eines langen Kleides vorspielen. Ein anderes Stück ist, können Sie vielleicht erkennen, das werde ich nicht ankündigen. Da geht es auch um eingesperrt sein. Ja? Es muss auch Covid gegeben haben damals. Dieses leicht verstümmelte Stück ist aus der Entführung aus dem Serail. Das war irgendwie ein deutsches Singspiel im Rahmen der Kriegsvorbereitungen gemeinsam mit Katharina von Russland zur Wiedererlangung der Krim. Ja? Also das war Gefangen im Mohrenland. Das ist die Arie von Pedrillo aus der Entführung aus dem Serail. So, jetzt. Jetzt Vivaldi, das ist jetzt die Pädagogik der Waisenhauskinder. Und darüber hat François Truffaut einen Film gedreht, 1970, Der Wolfsjunge, über den Begründer der Kinderpsychiatrie, Jean Itard. Und der war der erste Arzt im Taubstummeninstitut in Paris. Und da sind natürlich alle hingekommen, die nicht geredet hat. Aber wenn einer mit den Wölfen aufgewachsen ist, hat er auch nicht geredet. Und die haben den im Wald eingefangen, dem vorgegeben und der hat den 5 Jahre behandelt. Bis seine eigene Mutter gestorben ist, da wollte er nicht mehr. Aber der Wolfsjunge war dann immerhin sozialisiert und konnte dann, bis er über 40 war, im Haushalt einer betreuenden Frau leben. Der François Truffaut hat als Filmmusik keine Filmmusik genommen, außer ab und zu ein Stück von einem Mandolinenkonzert von Vivaldi. Jetzt habe ich nicht das Mandolinenkonzert genommen, sondern eine Transkription von Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach hat Johannes Ernst IV. Von Sachsen-Weimar betreut, einen vielversprechenden musikalischen Thronfolger, und der hat in Holland studiert. Und in Holland hat aber der Vivaldi seine Werke drucken lassen. Und da hat er offenbar Vivaldi-Werke für seinen Schützling mit heimgebracht. Und dieser Johannes Ernst IV. Hat einige Kompositionen hinterlassen, was interessant ist insofern, als er im Alter von 18 Jahren an einem Ewing-Sarkom zugrunde gegangen ist. Also ist relativ leicht abzulesen. Bein amputiert und rezidiv und dann rasch weg gewesen. Daher versuche ich das jetzt, aber in der Situation gibt es ja keine Konzentration auf die Tastatur. Ja.
Das war Bach, Vivaldi. Ich will jetzt nicht das in die Länge ziehen. Ein Stück hätte ich noch, das ist von Ravel. Und Ravel hat es komponiert, kurz bevor eine frontotemporale Demenz oder was ähnliches, eine neurodegenerative Erkrankung erlitten hat. Dann konnte er sich nicht mehr bewegen und auch nachher nicht mehr sprechen und schreiben. Und dieses Klavierkonzert in G-Dur, von dem ich einen ganz kleinen Teil spiele, hat er in einer Europatour vorführen lassen durch Marguerite Long. Und Marguerite Long war eine Pianistin, die ihren Mann im August 1914, Charles-Louis Marillard, verloren hat. Ja, und der Debussy hat ihr zugeredet, weiter zu musizieren. Und die Reise von Maurice Ravel und Marguerite Long hat sie nach Polen geführt und dort über Warschau bis nach Lemberg. Lemberg, was jetzt zur Ukraine gehört, hat damals zu Polen gehört. Deswegen dieses Stickel. So, wie ist das Ganze? So, da haben wir das. Also ein Stück aus dem Adagio, dem zweiten Satz von dem Klavierkonzert von Ravel. Ein Englisch-Walzer, wenn man so will, ja. Also bei Ödon von Horvath kommt ein Boston vor und der Boston war der Vorläufer vom Englisch-Walzer. Langsamer Walzer.